¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und bienvenidas mal wieder. Während es da draußen schweinekalt ist, haben wir es uns hier in der von der Räumung bedrohten York 59 einmal mehr bequem gemacht.
Trinken Glühwein, tanzen Tango und produzieren nebenher das Onda-Info Nummer 96 für euch. Die Tage muten melancholisch an, ist es doch bald aus mit der gemütlichen Nachbarschaft im York 59 Hausprojekt. Aber was das angeht, wird der Winter ja vielleicht doch noch heiß.
Jetzt schauen wir aber wie immer weit in die Ferne, nach Lateinamerika. Neben den üblichen Kurznachrichten warten wir diesmal mit Beiträgen zu Chile, Ecuador und Argentinien auf. Aus Chile berichtet unser Korrespondent über den kürzlich erschienenen Untersuchungsbericht bezüglich der Verbrechen der Militärdiktatur unter Pinochet. Ist eine Entschädigung der Opfer von damals zu erwarten?
In Ecuador dagegen geht es um nicht weniger als die knallharte Gegenwart, die bei der Bevölkerung zunehmend zu Frust und nun sogar zum politischen Prozess gegen den Landespräsidenten führt.
Der Beitrag zu Argentinien gehört in die Sparte Glosse. Allerdings ist er humorvoll und todernst zugleich. Wahre Gönner vollbringen große Taten und wollen den indigenen Mapuche einen kleinen Teil des zuvor von ihnen geraubten Landes zurückschenken. Lateinamerika, wie wir es nicht anders kennen.
Herzlich willkommen zum Onda Info 96.
Kolumbien, Einreiseverbot für Gewerkschafter. Anfang November wurde vier Vertretern von internationalen Gewerkschaftsvereinigungen und einer spanischen Gewerkschafterin die Einreise nach Kolumbien verwehrt. Sie sollten am regionalen Treffen der gewerkschaftlichen Koordination Gesamtamerikas am 2. November teilnehmen. Außerdem hätten sie am 4. Kongress der arbeitenden Frau teilnehmen sollen. Die Migrationsbeamten behielten zunächst die Pässe ein. Nach einigen Stunden informierten sie die Betroffenen, dass es eine Liste von Personen gebe, denen die Einreise in das Land auf Befehl der Regierung Uribe verweigert werde. Dabei hatten sie sich erst im September mit dem kolumbianischen Präsidenten getroffen, um eine internationale Solidaritätskampagne mit Gewerkschaftern in Kolumbien zu starten. Damals verpflichtete sich Uribe, die Rechte der Gewerkschaften zu respektieren. Dieselben Personen wurden jetzt von Uribe des Landes verwiesen, da sie sich auf einer schwarzen Liste befinden. Die Empörung wird jedoch mehr als nur Proteste nach sich ziehen, da die Ausweisung der Gewerkschaftsführer offiziell vor die Internationale Arbeitsorganisation gebracht wird. Dort untersucht man bereits eine Reihe von Beschwerden, die von der Gewerkschaftsbewegung aufgrund von anderen Verletzungen der gewerkschaftlichen Freiheit durch das Militär und paramilitärische Gruppen in Kolumbien vorgebracht wurden. In Kolumbien wurden im Verlauf dieses Jahres bereits mehr als 50 Gewerkschafter umgebracht.
Guatemala, 5 Basisradiosender geschlossen. Laut einer Pressemitteilung des Verbandes der gemeinschaftlich organisierten Kommunikationsmedien von Sololá, Amecos, wurden am 27. Oktober auf Anordnung der Staatsanwaltschaft 5 Basisradios in Koban im Department Alta Verapaz durchsucht und die Technik der Radiostation beschlagnahmt. Amecos kritisierte, dass die Staatsanwaltschaft damit die Vereinbarungen des Friedensabkommens außer Acht gelassen habe. Darin ist festgelegt, dass der guatemaltekische Kongress die Rundfunkgesetzgebung reformieren soll, wodurch die Frequenzvergabe an Indigene-Projekte ermöglicht und die Ausstrahlung von nicht diskriminierenden Inhalten in den Medien garantiert werden soll. Dies ist bislang nicht geschehen.
Peru. Regierung beruft Folterer in öffentliches Amt.
Der peruanische Innenminister hat den pensionierten Oberst César Coquis Cos zum Leiter der Migrations- und Einbürgerungsbehörde ernannt, obwohl Cos bekanntermaßen während seiner militärischen Laufbahn 1992 Befehlshaber einer Polizeioperation war, die mit der Folterung von 10 Personen endete. Damals wurden unter dem Kommando von Cos 10 Umweltaktivisten wegen eines Anschlages gegen Gebäude der Holzfabrik Incafor festgenommen und zu Geständnisse gezwungen, unter anderem, indem man sie in Wasserfässer steckte und aufhängte, obwohl es keine Beweise für die Teilnahme der Gruppe am Anschlag gab. Nach jahrelangen Prozessen wurde Cos zwar von der peruanischen Justiz wegen Folter verurteilt, blieb jedoch aufgrund eines Amnestiegesetzes in Freiheit. Statt Cos zu bestrafen, wurde er nun in die peruanische Regierung berufen.
Hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca.
Seit einer Woche steht Ecuador Kopf. 51 Abgeordnete von 4 Oppositionsparteien streben ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten Lucio Gutierrez an. Vorgeworfen werden ihm und seiner Regierung vor allen Dingen die Veruntreuung und Unterschlagung von öffentlichen Geldern. Gutierrez, der seit 21 Monaten im Amt ist, weiß dies weit von sich, doch die Menschen im Land sind da anderer Meinung. Seit Tagen gehen sie auf die Straße, streiken und fordern den Rücktritt einer Regierung, die das Andenland immer tiefer in die Krise geführt hat. Leonidas Issa, Vorsitzender des indigenen Netzwerkes CONAI, erklärt den Hintergrund der Unzufriedenheit.
Bueno, queremos decirle de que primeramente cuando un presidente, un gobierno ha postrado incluso las esperanzas de un pueblo que tanta esperanza tuvo de salir adelante, que salir de la crisis económica, de la crisis moral, de llevar adelante una lucha contra la corrupción sobre el tema de la reactivación económica.
Die Ecuadorianer hatten gehofft, dass dieser Präsident uns aus der wirtschaftlichen und moralischen Krise führen würde, dass er die Korruption bekämpfen würde. Er hat uns die Wiederbelebung der Wirtschaft versprochen, nicht nur auf makroökonomischer Ebene, sondern auch, was unseren Alltag betrifft. Das Gesundheitssystem sollte verbessert werden, das Bildungswesen, und nichts ist geschehen, absolut gar nichts. Die Menschen hungern jeden Tag mehr, obwohl es angeblich der Wirtschaft besser geht und die Inflation gesunken ist. Aber die Armut ist nicht weniger geworden. Und das ist genau die Grundlage für dieses politische Verfahren gegen den Präsidenten.
Por eso y también esto es un tema eminentemente del Congreso Nacional que desde ahí sale la propuesta, es por eso de que además tiene la potestad del Congreso Nacional de enjuiciar, de llamar a un juicio político hasta un presidente de la República.
Über die Wirtschaftskrise waren bereits Jamil Mawad und Vizepräsident Gustavo Noboa gestürzt. Diese wurden durch den indigenen Volksaufstand vom 21. Januar 2000 aus dem Amt geschasst. Zwar hatte der daraufhin ins Amt berufene Lucio Gutierrez die indianischen Mitstreiter schnell aus der Regierung gedrängt, aber trotzdem erhofften sich viele von dem Militär im revolutionären Gewand eine Verbesserung ihrer Situation. Doch die Zahlen sind auch heute noch finster. 10% der reichen Bevölkerung kontrollieren mehr als 60% aller Einnahmen. Jeder 8. Ecuadorianer ist arbeitslos oder unterbeschäftigt. 80% leben in Armut, das heißt mehr als 9 Millionen Menschen. Die andere Seite der Armut ist die Migration. Mehr als 15% der Bevölkerung ist ausgewandert, hauptsächlich in die USA und nach Spanien. Die Migranten, viele von ihnen Fachkräfte, arbeiten mehrheitlich als Illegale unter unmenschlichen Bedingungen und bringen Ecuador mit ihren Geldüberweisungen mehr Devisen ein als der gesamte nicht erdölfördernde Exportsektor des Landes. Selbst Mitglieder der Regierung Gutierrez stehen nicht mehr rückhaltlos hinter dem haltlosen Präsidenten. Während der aufgeheizten Debatte im Parlament am vergangenen Donnerstag zweifelt die Außenhandelsministerin Yvonne Baki öffentlich den Eintritt Ecuadors in das gesamtamerikanische Freihandelskommen mit den USA an.
Le digo sinceramente, tengo Ich sage Ihnen ganz klar, dass ich viele Dinge mit dem Präsidenten klären muss. Wir haben zu viele korrupte Politiker. Und was den Alca angeht, das äquatorianische Volk will ihn nicht. Aber es wird hinterher den Preis dafür zahlen müssen.
Ecuador ist aber ein strategisch wichtiger Bündnispartner für die USA. Mit der Militarisierung der nördlichen Grenze und der Installation eines Militärstützpunkts der USA in der ecuadorianischen Hafenstadt Manta, der hinter dem Rücken des Parlaments und der Bevölkerung konzessioniert wurde, hat sich Ecuador voll und ganz in den Plan Colombia integriert und spielt in ihm eine Schlüsselrolle. So ist es nicht verwunderlich, dass Donald Rumsfeld in diesen Tagen einen Sonderbesuch bei Lucio Gutierrez durchführt. Auch die ecuadorianischen Militärs stehen noch hinter ihrem Kameraden. Verteidigungsminister Nelson Herrera im Parlament.
Wie immer stelle ich mich hinter die Gesetze unserer Republik und deshalb stehe ich auch hinter dem verfassungsrechtlich gewählten Präsidenten. Wir verteidigen die Verfassung und den Mann, den das Volk gewählt hat.
Doch ein großer Teil der Bevölkerung hat den Glauben an das politische System verloren. Besonders die jungen Menschen haben die Schnauze voll. Mayron Mejia studiert an der Polytechnischen Universität.
Man merkt doch, dass da wieder der Mann mit dem Koffer unterwegs ist. Es werden Stimmen gekauft, es wird das Gewissen verkauft. Wenn ich mir das Spektakel angucke, muss ich sagen, ich will keinen neuen Präsidenten wählen, sondern diese ganze politische Klasse abschaffen. Die sind schließlich dafür verantwortlich, dass es uns so schlecht geht.
Diego ist derselben Meinung.
Man muss die alle rausschmeißen. Das sind doch Dinosaurier, die das Land ausbluten. Wir müssen neue politische Akteure finden. Die einzige Lösung, die ich sehe, ist, dass wir Jugendlichen uns darauf vorbereiten müssen, die Zügel für die Zukunft unseres Landes in die Hand zu nehmen. Und zwar auf eine durchdachte und verantwortungsbewusste Art und Weise.
Möglicherweise gelingt es Gutierrez, wieder einmal den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber die Menschen machen mobil. Auch Dolores Padilla, Ex-Präsidentschaftskandidatin, sieht, dass das alte System überholt ist.
Es gibt kein Rechtssystem, das unsere Rechte verteidigt. Wir müssen zusehen, wie Tausende, Millionen im Ausland verschwinden. Und die Verantwortlichen sitzen in Miami, ohne dass sie jemand behelligt. Deshalb kommt der Zivilgesellschaft eine unglaubliche, wichtige Rolle zu. Sie wächst und gedeiht und immer mehr Menschen suchen Orte, wo sie sich engagieren können, wie Umweltgruppen, Hausfrauenvereinigungen. Ich glaube an diese Zivilgesellschaft, die sich jeden Tag mehr zu Wort meldet und politisch aktiv wird.
Phänomenal de parte de una sociedad civil que sí creo que crece, que de todas maneras está buscando espacios de emancipación para consolidar su voz, su presencia, los grupos ambientalistas, los grupos de mujeres, el grupo de amas de casa que lucha por la seguridad. Yo confío mucho en una sociedad civil que poco a poco va expresándose políticamente.
Y todo el mundo jura que no entiende. Porque sus sueños hoy se vuelven mierda y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía.
Die Militärdiktatur in Chile gilt als eine der grausamsten in ganz Lateinamerika. Am 11. September 1973 putschte General Augusto Pinochet gegen den gewählten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. Unter Pinochets fast 20-jähriger Herrschaft wurden Tausende von Oppositionellen inhaftiert und gefoltert. Nach offiziellen Angaben kamen in dieser Zeit mehr als 3000 Regimegegner ums Leben. Was aber ist tatsächlich passiert? Fast 15 Jahre nach dem Ende der Diktatur hat sich eine staatliche Untersuchungskommission mit dieser Frage beschäftigt und mehr als 35.000 Zeugenaussagen zusammengetragen. Anfang November veröffentlichte sie ihr Ergebnis. Aus diesem Anlass haben wir mit unserem chilenischen Korrespondenten Andrés Pérez González über Menschenrechte, Gerechtigkeit und die Frage der Erinnerung gesprochen.
Bereits 1991 gab es eine Untersuchungskommission über die Verbrechen während der Militärdiktatur in Chile. Was erfährt man in dem Bericht, der jetzt veröffentlicht wurde, was man vorher noch nicht wusste?
Der Bericht geht sogar noch einen Schritt weiter. Er ist in vielen Punkten eine Vervollständigung des ersten Berichtes, des sogenannten Rettig-Berichtes, der 1991 veröffentlicht wurde, benannt nach dem Nachnamen seines Vorsitzenden. In diesem Sinn werden Folter und Repressionen veröffentlicht und die Geschichten von etwa 30.000 Personen festgehalten, die aus politischen Gründen gequält wurden, nach dem Putsch der Militärs von 1973. Das steht dann im Zusammenhang damit, dass man über bestimmte Formen der Entschädigung nachdenkt. Wirtschaftliche, finanzielle Entschädigung für die Betroffenen.
Um nochmal zurückzukommen auf das Thema der Entschädigung der Opfer. Da gibt es ja auch Vorschläge in dem Bericht. Welche Aussicht auf Erfolg haben solche Vorhaben?
Ich
denke, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass man bestimmte Formen der finanziellen Entschädigung findet. Zum Beispiel eine einmalige Zahlung oder eine kleine Rente für die Hinterbliebenen der Opfer. Etwas überspitzt könnte man sagen, dass es gerade einen parteiübergreifenden Konsens dafür gibt, den Lauf der Geschichte in gewisser Hinsicht wieder umzudrehen. Die Situation ist für mich ziemlich überraschend und eigentlich paradox für die chilenische Politik. Die Motivation der Rechten ist, sich eines unseligen Problems endgültig zu entledigen, sollte es im kommenden Jahr nach den Präsidentschaftswahlen zu einer rechten Regierung kommen. Das Handeln der Linken ist eher verständlich. Ihr liegt das Anliegen einer Entschädigung einfach inhaltlich näher. Also ich denke schon, dass es zu einer Entschädigung kommen wird, einer symbolischen Entschädigung. Das Thema der finanziellen Wiedergutmachung ist aber meines Erachtens eigentlich nur zweitrangig. Was ganz anderes ist die Frage der moralischen Wiedergutmachung. Das Anerkennen des moralischen Unrechts, das in den 70er und 80er Jahren in Chile begangen worden ist. Das ist tatsächlich ein viel komplizierteres Problem, denn es beinhaltet einen Konsens über die Gründe, wieso es überhaupt zum Putsch gekommen ist, eine Reflexion über die politischen Umstände, den Kontext, in dem das alles passiert ist. Und natürlich muss man auch darüber nachdenken, wie die begangenen Grausamkeiten von den Militärs gerechtfertigt wurden. Man muss sich fragen, gab es eine Verantwortung bei bestimmten Institutionen oder nicht? Und das glaube ich schon. Letztlich ist es einfach beschämend, dass der Oberkommandierende der chilenischen Streitkräfte, Juan Emilio Cheire, erst vergangene Woche eingestanden hat, dass das Militär eine Mitschuld an den Verbrechen trägt. 2004, das sind 15 Jahre nach der Transition, dem Übergang von der Militärdiktatur zur Demokratie.
Que este tipo de reconocimiento que hizo la semana pasada el comandante Juan Emilio Cheire del Ejército sobre la responsabilidad institucional ocurra en el 2004, 14 años después de iniciado el proceso de transición a la democracia.
Und was diese moralische Verurteilung betrifft. Welche Wege gibt es da in Chile noch, um der Verbrechen der Militärdiktatur zu gedenken?
In Chile, claro, existe un movimiento social político en torno a los derechos humanos, en torno a los familiares de detenidos desaparecidos, familiares de exonerados políticos, familiares de ejecutados políticos.
Sicherlich gibt es in Chile eine gesellschaftliche und politische Bewegung. Da sind die Menschenrechtsaktivisten, die Familienangehörigen der Opfer, der Gefolterten, der Verschwundenen, der aus politischen Gründen während der Diktatur zum Tode Verurteilten. Und es gibt die Bewegung FUNA, die ähnlich wie in Argentinien mit Escraches die Häuser der Täter mit roter Farbe öffentlich für alle sichtbar macht. Täter aus der Diktatur, die bis heute keine Form der Strafe bekommen haben. Täter, die bis heute frei herumlaufen und denen auch in absehbarer Zeit kein juristisches oder politisches Verfahren droht, obwohl jeder weiß, dass sie schuldig sind. Aber diese Art von kritischem Umgang mit der Vergangenheit trifft für den Bericht der Untersuchungskommission gerade nicht zu. Hier handelt es sich eher um einen Vorgang der politischen Manipulation und Kontrolle durch die Herrschenden, mit Beteiligung der Rechten, der linken Parteien und der Kirche. Denn auch wenn Menschenrechtsaktivisten, also die Opfer der Diktatur, teilweise daran beteiligt waren, ist der Bericht als solches Teil einer Politik der herrschenden Klasse in diesem Land.
representantes de partidos políticos y no y, y de la Iglesia, más allá de la participación de representantes del mundo de los derechos humanos, es decir, más allá de los propios afectados, esto es una política desde la propia clase dirigencial en este caso.
In Rom trafen sich am 11. November der italienische Textilunternehmer Luciano Benetton, Roms Bürgermeister und der argentinische Botschafter mit Vertretern der im äußersten Süden Amerikas lebenden Mapuche-Indigenas. Es ging um Land. Das Ehepaar Attilio Curignanco und Rosa Rua Nahuelquir, die in Begleitung ihres Anwalts und einem Mitglied der Mapuche-Führung nach Rom gekommen waren, hatte von Benetton die Rückgabe von Land beantragt. Verhandelt wurde über das 380 Hektar große Gut Santa Rosa in der Provinz Chubut im argentinischen Patagonien. Sie lebten auf diesem Landgut, bis sie dieses Jahr vertrieben wurden, nachdem ein argentinisches Gericht das Gut Herrn Benetton zugesprochen hatte. Das Land ist Teil der Territorien, die den Mapuches als Gemeindeland bis ins 19. Jahrhundert gehört hatten. Die Forderungen nach Rückgabe des Landes an die ursprünglichen Bewohner werden unter anderem vom argentinischen Träger des Friedensnobelpreises Adolfo Pérez Esquivel unterstützt, der auch an dem besagten Treffen in Rom teilnahm. Die Verhandlungen endeten jedoch ergebnislos. Luciano Benetton gehören fast 1 Million Hektar im Süden Argentiniens. In den Verhandlungen erklärte er sich bereit, den Mapuche 2500 Hektar seines Landes zu schenken, immerhin knappe 0,3% seines argentinischen Grundbesitzes. 2500 Hektar des Landes, welches die Mapuche für sich reklamieren. Sie nennen es Val Mapuche, das Land ihrer Ahnen. Dieses merkwürdige Geschenk wurde von den Mapuche vehement abgelehnt. Das ist Großzügigkeit. Die Steigerung von Gut auf Italienisch lautet also bene, benissimo, Benetton. Tante grazie, Signore Benetton. Ganz ausgebufft, deine Strategie, um Freunde zu gewinnen. Man reißt sich etwas Fremdes unter den Nagel oder kauft es beim Hehler, dann verschenkt man den legitimen Eigentümer einen Teil davon zurück. Reaktionsschnell greifen Nachahmer die Initiative auf. Am 25. Mai, dem nationalen Feiertag Argentiniens, schenkt Großbritannien dem Gaucho-Land ein paar Pinguine, die auf den Malvinas-Inseln gefangen waren. Mit einer Glückwunschkarte von unserem schönen Volklands. Um die Türkei über ihre lange Wartezeit auf den Eintritt in der EU hinwegzutrösten, wird Deutschland diesem Land einige Schätze aus dem Pergamon-Museum schenken. Und was Spanien alles zu verschenken hat. Eine Atahualpa-Erinnerungsmedaille Inka-Gold an Peru. Silberbesteck mit Potosí-Motiven an Bolivien. Aber zurück zu den Mapuche. Sie wollen sich nicht lumpen lassen. Als Zeichen der Hochachtung für das italienische Volk, das von Luciano Benetton so gut vertreten wird, wollen sie sich dafür einsetzen, dass Maradona von nun an in der Squadra Azzurra spielt. Argentinien hat sowieso schon genug von ihm. Diese nette Methode zur Verbesserung des Miteinanderlebens kann auch jeder als Individuum, Bürger oder als guter Nachbar nachahmen. Brechen wir also beispielsweise in die Wohnung unseres Nachbarn ein und braten uns was Schönes in seinem Ofen. Kommt er plötzlich zurück, kann er sich hier ein Scheibchen von dem Braten abschneiden. Bitte schön, legen Sie sich was drauf. Nichts eingekauft, keine Zeit gehabt. Macht nichts. Es geht ja ums Teilen. dann geben wir ihnen großzügig das zarteste Stück von seiner Lieblingskatze, die gerade in diesem Moment schön gar ist. Aber zurück zu den Mapuche. Selbst die Sprache der Mapuche, der Mapudungun, ist durch den Bekleidungsunternehmer aus Italien reicher geworden. Die Übersetzung von fremdes, beschissenes Arschloch heißt von nun an Uinca Maula Veneto.
Brennt. Solidarität mit der York 59. Es ist auch euer Haus. Seit 15 Jahren ist es das Ziel unseres Hausprojekts, der York 59, selbstbestimmt und alltagswiderständig zu leben. Mit 60 Leuten, darunter 10 Kindern. So oft wie möglich idealistisch, hierarchiefrei, kreativ-kämpferisch, herrschende Konzepte radikal hinterfragen, kapitalistische Zwänge minimieren. Hierbei nicht moralisch und exklusiv zu werden, versuchen wir auch. Viele politische Projekte haben bei uns ihre Büros, zum Beispiel die antirassistische Initiative oder das Radioprojekt Onda. Unsere Veranstaltungsetage ist Raum für politische und kulturelle Aktivitäten jenseits des Mainstreams. Jeden ersten und dritten Montag im Monat gibt es Fokü, Cocktails und Gimmicks in der Druschbar. Für alle.
Wir brauchen keinen starken Mann, denn wir sind selber stark genug. Wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug.
Mehr Infos unter www.york59.net. Solidarität mit der York 59. York 59 bleibt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.